Willkommen zu Ihrem PZ-Briefing, Ihrem kompakten Nachrichtenüberblick aus Pharmazie, Gesundheitspolitik und Wissenschaft. Dies sind die wichtigsten Nachrichten der Woche. Das Apothekenhonorar soll künftig direkt zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und dem Deutschen Apothekerverband ausgehandelt werden. Das Ergebnis wird dann dem Bundesgesundheitsministerium vorgelegt. Die Verhandlungen sollten ab 2027 auf Basis von 9,50 Euro starten, so die mündliche Zusage von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken. Die Finanzkommission Gesundheit empfiehlt jedoch eine gestaffelte Anhebung, wodurch dieser Betrag erst 2031 erreicht würde. Ob das Ministerium diesen Weg einschlägt, bleibt offen. Auf PZ-Anfrage ließ das Ministerium aber durchblicken, dass mögliche Änderungen auch an der Verordnung zumindest nicht auszuschließen seien, sondern abzuwarten bleiben. Die Bundesregierung plant im Rahmen der Apothekenreform schärfere Vorgaben für EU-Versandapotheken und lässt die entsprechende Verordnung aktuell von der EU-Kommission in Brüssel prüfen. Unter anderem sollen Paketdienstleister künftig Lager- und Transporttemperaturen einhalten. Branchenverbände und Logistiker, darunter DHL, warnen in einer Stellungnahme an die EU-Kommission vor Kostensteigerungen, EU-rechtlichen Konflikten und einer möglichen Verletzung des Postgeheimnisses. Der Pharma-Großhandel Fagro drängt hingegen darauf, die Pläne nicht zu verwässern. Die Stillhaltefrist bei der EU-Kommission läuft bis zum 14. April. Verfängt die Kritik der Versender und kommen in Brüssel Zweifel auf, kann das einen Effekt auf den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens haben. Wenn keine Einwände aus Brüssel kommen, kann der Entwurf nach Ablauf der 3 Monate angenommen werden. Verordnungskaskaden entstehen, wenn eine Arzneimittelwirkung eine weitere Verordnung nach sich zieht. Gewollt oder ungewollt. Apothekerin Vanessa Peters erläuterte dies bei einer Fortbildung der Apothekerkammer Hamburg anhand konkreter Patientenbeispiele, zum Beispiel ein Selbstmedikationswunsch bei Schwindel. Dieser wurde ausgelöst durch Torazimid, welches aufgrund von Knöchelödemen durch Amlodipin verordnet worden war. Sinnvoller als ein weiteres Medikament sei es, den Calciumkanalblocker abzusetzen, auszutauschen oder die Dosis zu reduzieren. Zur strukturierten Abklärung empfiehlt sich eine 6-Fragen-Vorgehensweise mit Kausalitätsprüfung, Indikationsprüfung und Nutzen-Risiko-Abwägung. Entscheidend bleibt der persönliche Austausch zwischen Apotheke, Patient und Arzt. Levothyroxin zählt zu den meistverordneten Arzneistoffen, auch bei subklinischer Hypothyreose, obwohl der Nutzen bei Älteren nicht belegt ist. Eine prospektive Studie aus den Niederlanden zeigt, bei rund einem Viertel der Patienten ab 60 Jahren lässt sich L-Thyroxin erfolgreich absetzen. Bei Ausgangsdosen von höchstens 50 Mikrogramm lag die Erfolgsquote bei knapp 64%. Schilddrüsenwerte und Lebensqualität blieben stabil. Die Autoren empfehlen, die Therapienotwendigkeit regelmäßig zu überprüfen. Die EU-Kommission hat Semaglutid unter dem Handelsnamen Keyshield für die Behandlung der metabolisch assoziierten Steatohepatitis, kurz MASH, zugelassen. Damit ist Semaglutid der 2. EU-weit bei MASH zugelassene Wirkstoff nach Resmetirom, das unter dem Namen Resdifra im vergangenen Jahr auf den Markt kam. Beide Substanzen sind indiziert bei nicht-zirrhotischer MASH mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Leberfibrose, ergänzend zu Ernährungsumstellung und Bewegung. Keyshield wird einmal wöchentlich subkutan injiziert. Die Erhaltungsdosis beträgt 2,4 Milligramm, wird aber über 16 Wochen langsam aufdosiert. Häufige Nebenwirkungen sind gastrointestinale Störungen sowie Fatigue. In der Schwangerschaft und Stillzeit ist das Präparat kontraindiziert. Eine neue Studie der Unternehmensberatung Sempora beleuchtet die Lage im OTC- und Apothekenmarkt. Befragt wurden im ersten Quartal 2026 rund 57 Entscheider aus der Pharmaindustrie, 144 Apotheker sowie gut 1000 Konsumenten. Die Ergebnisse zeigen, Apotheker blicken pessimistischer auf die Branche als Hersteller und rechnen mit einem jährlichen Rückgang der Apothekenzahl von rund 5%. Beim OTC-Einkauf können sich viele Verbraucher auch Drogerien oder Amazon als Bezugsquelle vorstellen. DM gilt als Preisführer und wird bereits als kompetente Gesundheitsanlaufstelle wahrgenommen. 91% der Hersteller und 93% der Apotheker rechnen mit weiteren neuen Marktteilnehmern im Versandhandel. Ein neues Reflexionspapier der Europäischen Arzneimittelagentur EMA verändert die Entwicklungsanforderungen für Biosimilars grundlegend. Klinische Vergleichsstudien, sogenannte Comparative Efficacy Studies, können künftig in vielen Fällen entfallen. Vorausgesetzt, mehrere strenge Voraussetzungen sind erfüllt. Der Wirkmechanismus des Referenzprodukts muss vollständig verstanden sein. Struktur und Funktion des Moleküls müssen mit orthogonalen Analysemethoden umfassend charakterisiert sein. Validierte Funktionsassays müssen vorliegen. Ein robuster Herstellungsprozess mit nachgewiesener Batch-to-Batch-Konsistenz muss gegeben sein. Und es muss ein vorab festgelegter Ähnlichkeitsbewertungsplan vorliegen. Pharmakokinetik-Studien bleiben verpflichtend und gewinnen an zentraler Bedeutung. Für die Industrie bedeutet das potenzielle Kosteneinsparungen, aber auch höhere Anforderungen an eine analytische Infrastruktur. Eine frühzeitige Beratung mit der EMA wird empfohlen. Die Finanzkommission Gesundheit empfiehlt, das Erprobungsjahr für digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, abzuschaffen. Erstattungen durch die gesetzliche Krankenversicherung sollen künftig erst nach Nutzenbewertung und Preisverhandlung möglich sein, analog zum AMNOG-Verfahren. Zudem sollen Versicherte wie bei Arzneimitteln Zuzahlungen leisten. Seit 2020 sind DiGA als Kassenleistung erstattungsfähig. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung begrüßt die Vorschläge. Industrieverbände hingegen kritisieren einen zu einseitigen Fokus auf Kosten und warnen vor Schäden für den DiGA-Markt. Das waren die wichtigsten Wochennews der Nachrichten der Pharmazeutischen Zeitung vom 11. April 2026. Wenn Sie möchten, hören wir uns Montag wieder. Dieser Podcast wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt. Wir freuen uns über Ihr Feedback.